Willkommen bei Histories, die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1971 in New York City geboren. Mein Name war Tupac Amaru Shakur. Schon dieser Name trug eine Last und eine Hoffnung zugleich. Er erinnerte an Widerstand, an Geschichte, an den Kampf gegen Unterdrückung. Meine Mutter Afeni Shakur war politisch aktiv, engagiert in der Black Panther-Bewegung, überzeugt davon, dass Veränderung möglich ist, auch wenn der Preis hoch ist. Noch bevor ich sprechen konnte, war mein Leben Teil eines größeren Konflikts. Meine frühen Jahre waren geprägt von Unsicherheit. Wir lebten nie lange an einem Ort. Wohnungen wechselten, Städte wechselten, Menschen kamen und gingen. Geld war knapp, Sorgen waren ständig präsent. Ich spürte früh, dass die Welt kein sicherer Ort war, besonders nicht für Menschen wie uns. Dieses Gefühl setzte sich fest, noch bevor ich es verstehen konnte. Meine Mutter war stark, aber auch erschöpft. Sie trug Verantwortung, politische Überzeugungen und persönliche Kämpfe gleichzeitig. Ich sah sie kämpfen, fallen und wieder aufstehen. Das prägte mich. Sie brachte mir bei, Fragen zu stellen, nicht alles zu akzeptieren, genau hinzusehen. Gleichzeitig lernte ich, dass Ideale allein nicht satt machen, dass Haltung Mut braucht und Opfer fordert. Gewalt war kein abstrakter Begriff, sie war Teil der Umgebung. Polizeisirenen, Spannungen auf der Straße, Misstrauen gegenüber Institutionen. Ich wuchs mit dem Bewusstsein auf, dass Hautfarbe, Herkunft und Name über Chancen entscheiden konnten. Dieses Wissen machte mich wachsam und wütend, aber auch sensibel. Schon als Kind griff ich zu Worten, Reime, Gedanken, kleine Texte. Sprache wurde ein Ort, an dem ich Ordnung schaffen konnte, wo Chaos Form annahm. Ich begann zu verstehen, dass Worte Macht haben, dass man mit ihnen verletzen, aber auch heilen kann. Es war kein geplanter Weg, es war Überleben. Meine Kindheit war kein romantischer Mythos. Sie war hart, widersprüchlich, fordernd. Aber sie gab mir etwas, das mich mein Leben lang begleiten sollte. Eine Stimme. Eine innere Notwendigkeit zu sprechen, zu benennen, sichtbar zu machen, was andere lieber übersahen. Ich war kein Opfer, aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich war ein Kind seiner Zeit, seiner Umstände, seiner Geschichte. Und ich trug all das in mir, als ich begann, meinen eigenen Weg zu suchen. Noch wusste ich nicht, wohin er führen würde, aber ich wusste, dass Schweigen keine Option war. Am Ende meines Lebens im Jahr 1996 sollte man viel über mich sagen. Über Widersprüche, über Gewalt, über Ruhm. Doch alles begann hier. Mit einer Geburt zwischen Hoffnung und Kampf. Nach meiner Geburt blieb nichts lange stabil. Wir zogen oft um, von Stadt zu Stadt, von Wohnung zu Wohnung. Sicherheit war kein Zustand, sondern eine kurze Phase, die jederzeit enden konnte. Ich lernte früh mit Nabia mich anzupassen. Neue Nachbarschaften, neue Regeln, neue Gesichter. Freundschaften waren selten von Dauer, Vertrauen etwas, das man sich erst verdienen musste. Armut war kein abstrakter Begriff. Sie bestimmte unseren Alltag. Rechnungen, die liegen blieben. Essen, das rationiert wurde. Entscheidungen, die nicht aus Freiheit, sondern aus Notwendigkeit getroffen wurden. Ich spürte, wie sehr äußere Umstände das Leben formen können, lange bevor man eine echte Wahl hat. Dieses Gefühl, von Kräften bewegt zu werden, die größer sind als man selbst, begleitete mich ständig. Meine Mutter blieb politisch, auch wenn der Preis hoch war. Ihre Überzeugungen gaben mir Orientierung, aber sie brachten auch Konflikte mit sich. Ich wuchs mit dem Bewusstsein auf, dass das System nicht neutral ist. Dass es Menschen schützt und andere nicht. Polizeipräsenz bedeutete für mich keine Sicherheit, sondern Anspannung. Sirenen lösten kein Gefühl von Ordnung aus, sondern von Gefahr. In der Schule war ich aufmerksam, aber oft überfordert. Nicht, weil ich nicht lernen wollte, sondern weil mir die Welt um mich herum lauter erschien als der Unterricht. Ich beobachtete viel. Ungerechtigkeiten, kleine Demütigungen, offene Feindseligkeit. Ich lernte, dass meine Hautfarbe Erwartungen mit sich brachte, noch bevor ich wusste, wer ich eigentlich war. Ein Wendepunkt war Baltimore. Dort besuchte ich eine Schule für darstellende Künste. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Sensibilität kein Makel ist. Theater, Literatur und Musik eröffneten mir einen Raum, in dem Gefühle erlaubt waren. Ich konnte sprechen, ohne sofort bewertet zu werden. Ich konnte Fragen stellen, ohne als schwierig zu gelten. Diese Zeit zeigte mir, was möglich gewesen wäre, wenn Stabilität länger angehalten hätte. Doch auch das war nicht von Dauer. Finanzielle Probleme zwangen uns erneut zum Umzug, diesmal nach Kalifornien. Oakland war härter, direkter, politischer. Die Straße hatte ihre eigenen Gesetze. Respekt musste man sich erarbeiten, oft mit Härte. Ich bewegte mich zwischen Welten, die sich kaum berührten. Die Kunstschule lag hinter mir, die Realität der Straße vor mir. Dieser Bruch war schmerzhaft. Ich begann, innere Spannungen mit mir zu tragen. Ideale auf der einen Seite, Überleben auf der anderen. Ich wollte nicht abstumpfen, aber ich wollte auch nicht untergehen. Dieser Widerspruch prägte mich. Er machte mich wachsam, manchmal misstrauisch, oft zerrissen. Doch er schärfte auch meinen Blick. Ich verstand, dass meine Geschichte kein Einzelfall war. Dass viele ähnliche Erfahrungen machten, aber keine Stimme dafür hatten. Dieses Wissen setzte etwas in mir frei. Noch war es ungeformt, roh, ungerichtet. Aber es wuchs. Und es machte mir klar, dass Schweigen keine Lösung war. Ich wuchs im Schatten des Systems auf. Aber genau dort lernte ich hinzusehen. Genau dort begann sich eine Stimme zu formen, die später nicht mehr leise bleiben würde. In mir sammelte sich vieles, wofür es keinen Platz gab. Wut, Traurigkeit, Hoffnung, Angst. Ich suchte nach einem Weg, all das zu ordnen, ohne daran zu zerbrechen. Kunst wurde dieser Weg. Nicht geplant, nicht strategisch, notwendig. Worte waren zuerst da. Gedichte, Gedankenfetzen, Beobachtungen. Ich schrieb, um zu verstehen, was mit mir und um mich herum geschah. Als ich Zugang zu Theater, Literatur und Musik bekam, öffnete sich ein Raum, den ich nicht mehr missen wollte. Auf der Bühne durfte ich Gefühle zeigen, die im Alltag gefährlich wirkten. Verletzlichkeit wurde dort nicht bestraft, sondern genutzt. Ich lernte, wie man Emotionen formt, statt von ihnen überrollt zu werden. Sprache bekam Rhythmus. Gedanken bekamen Richtung. Poesie half mir, Distanz zu schaffen, ohne kalt zu werden. Ich konnte erzählen, ohne mich zu verlieren. Gleichzeitig blieb alles persönlich. Meine Texte handelten von Armut, von Ausgrenzung, von Hoffnung. Von dem Wunsch, gesehen zu werden, ohne sich verstellen zu müssen. Ich schrieb nicht, um zu gefallen. Ich schrieb, weil Schweigen mich krank machte. Mit der Zeit wurde Rap für mich das stärkste Ausdrucksmittel. Er verband Sprache mit Rhythmus, Haltung mit Direktheit. Rap erlaubte mir, komplexe Gedanken klar zu formulieren, ohne sie zu glätten. Ich konnte anklagen und erklären zugleich. Ich konnte verletzlich sein und stark wirken. Diese Spannung entsprach meinem inneren Zustand. Ich merkte schnell, dass meine Worte Resonanz fanden. Menschen hörten zu. Sie erkannten sich wieder. Das gab mir Verantwortung. Ich wusste, dass jedes Wort Wirkung haben kann. Dass es Mut braucht, ehrlich zu sein. Aber auch Disziplin. Kunst war für mich kein Spiel. Sie war Arbeit. Ich schrieb viel, verwarf noch mehr, feilte an Form und Aussage. Ich wollte präzise sein, nicht laut um der Lautstärke willen. Gleichzeitig blieb die Realität präsent. Kunst schützte nicht vor Armut, nicht vor Gewalt, nicht vor Vorurteilen. Sie gab mir keinen Sonderstatus. Aber sie gab mir Würde, einen inneren Halt. Wenn die Welt eng wurde, wurde die Sprache weit. Wenn der Alltag drohte, mich zu verhärten, erinnerte mich die Kunst daran, warum ich fühlen wollte. Ich lernte auch, dass Kunst angreifbar macht. Wer spricht, wird gehört und kritisiert. Wer Haltung zeigt, provoziert. Das nahm ich in Kauf. Lieber missverstanden als stumm. Lieber angegriffen als unsichtbar. Diese Entscheidung traf ich bewusst. Sie war nicht heroisch, sondern notwendig. Kunst wurde meine Überlebensstrategie. Sie hielt mich beweglich in einer Umgebung, die Verhärtung verlangte. Sie erlaubte mir, Widersprüche auszuhalten, ohne mich zu spalten. Sie gab mir eine Stimme, bevor ich wusste, wie weit sie tragen würde. Noch war ich kein Musiker mit Bühne und Publikum. Aber ich war jemand, der etwas zu sagen hatte. Und ich hatte gelernt, wie man es sagt. Das war der Anfang. Nicht von Erfolg, sondern von Richtung. Der Schritt von der Kunst in die Öffentlichkeit kam leise. Ich suchte keinen großen Moment, sondern einen Platz, an dem meine Stimme Sinn ergab. In Oakland fand ich eine Szene, die Sprache verstand. Hip-Hop war dort kein Trend, sondern Alltag. Er war direkt, roh und ehrlich. Genau das zog mich an. Ich wollte nicht erklären, ich wollte benennen. Über Umwege kam ich zu Digital Underground. Am Anfang stand ich nicht im Rampenlicht. Ich tanzte, trug Equipment, hörte zu. Für mich war das keine Demütigung, sondern Schule. Ich beobachtete, wie Songs entstehen, wie Auftritte funktionieren, wie Öffentlichkeit reagiert. Ich lernte das Handwerk, ohne meine Haltung aufzugeben. Jede Probe, jede Fahrt, jedes Gespräch war Teil dieses Lernens. Bald bekam ich Raum, eigene Zeilen zu sprechen. Kurze Parts, kleine Fenster. Ich nutzte sie. Nicht um zu gefallen, sondern um klar zu sein. Meine Stimme fiel auf, weil sie nicht geschniegelt war. Ich sprach von Dingen, die viele kannten, aber selten hörten. Die Reaktionen waren eindeutig. Menschen hörten hin. Das bestärkte mich, ohne mich ruhig zu machen. Ich begann ernsthaft an eigenen Songs zu arbeiten. Schreiben wurde strukturierter, Themen klarer. Ich dachte über Wirkung nach, ohne mich zu verbiegen. Mir war wichtig, dass meine Texte nicht nur berichten, sondern etwas auslösen. Ich wollte, dass Zuhörer sich erkennen, nicht nur informieren, dass sie fühlen, nicht nur nicken. Mit der wachsenden Aufmerksamkeit kamen neue Fragen. Labels, Erwartungen, Bilder. Wer bin ich für die Öffentlichkeit? Und wer bleibe ich für mich selbst? Ich spürte früh die Spannung zwischen Ausdruck und Vermarktung. Ich war bereit, Wege zu gehen, aber nicht um den Preis der Entleerung. Authentizität war für mich keine Pose, sondern Überlebensbedingung. Die ersten Aufnahmen waren roh, nicht perfekt. Aber sie trugen Wahrheit. Ich lernte, mit Kritik umzugehen, ohne sie zu verwechseln mit Ablehnung. Ich lernte, dass Sichtbarkeit Verantwortung bedeutet. Worte bleiben. Sie können tragen oder verletzen. Ich wog sie sorgfältiger, ohne sie zu zähmen. Gleichzeitig veränderte sich mein Alltag. Auftritte, Interviews, Kontakte. Die Szene öffnete Türen, aber sie brachte auch neue Risiken. Missverständnisse entstanden schneller, Projektionen legten sich über meine Arbeit. Ich blieb aufmerksam. Nicht misstrauisch, aber wach. Ich wusste, dass ich mich in einem Raum bewegte, der Energie belohnt und Ungeduld bestraft. Der Einstieg in die Musikszene war kein Aufstieg ohne Reibung. Er war ein Prozess. Lernen, zeigen, korrigieren. Ich fand meinen Platz nicht, indem ich mich einfügte, sondern indem ich klar blieb. Meine Stimme war nun hörbar, nicht mehr nur privat. Das veränderte alles. Ich stand am Anfang eines Weges, der größer war als ich. Noch wusste ich nicht, wohin er führen würde. Aber ich wusste, dass ich ihn nicht leise gehen konnte. Meine Geschichte hatte einen Rhythmus gefunden. Jetzt brauchte sie eine Bühne. Mit der wachsenden Aufmerksamkeit veränderte sich mein Verhältnis zur Welt. Plötzlich war meine Stimme nicht mehr nur Ausdruck, sondern Projektionsfläche. Menschen hörten zu, interpretierten, bewerteten. Ruhm brachte Reichweite, aber auch Erwartungen. Ich spürte, wie jedes Wort Gewicht bekam. Was früher Gespräch war, wurde nun Statement. Was Beobachtung war, wurde Position. Ich nutzte diese Sichtbarkeit bewusst. Meine Musik sollte nicht beruhigen, sondern aufrütteln. Ich sprach über Polizeigewalt, Armut, Rassismus, Hoffnung und Widersprüche. Nicht aus sicherer Distanz, sondern aus Erfahrung. Ich wollte ehrlich sein, auch wenn Ehrlichkeit provoziert. Für viele wurde ich zur Stimme, für andere zum Feindbild. Beides war Teil derselben Dynamik. Gleichzeitig merkte ich, wie schnell Komplexität verloren geht. Medien suchten klare Rollen. Der Wütende. Der Politische. Der Gefährliche. Ich passte nicht sauber in diese Schubladen, aber sie klebten an mir. Ich war sensibel und hart zugleich. Nachdenklich und impulsiv. Diese Widersprüche waren real, doch sie ließen sich schwer vermitteln. Zuspitzung verkaufte sich besser als Nuancen. Ich begann mich zu wehren. In Interviews, in Texten, auf der Bühne. Manchmal klug, manchmal zu direkt. Ich reagierte emotional, weil ich mich missverstanden fühlte. Je mehr ich erklärte, desto stärker schien die Vereinfachung. Das frustrierte mich. Ich wollte aufklären, nicht polarisieren. Doch ich erkannte auch, dass Lautstärke Aufmerksamkeit erzeugt. Provokation wurde zum Werkzeug und zur Falle. Ruhm veränderte meinen Alltag. Sicherheit wurde Thema, Vertrauen zur Herausforderung. Neue Menschen traten in mein Leben, nicht immer aus den richtigen Gründen. Ich lernte, vorsichtig zu sein, ohne mich zu verschließen. Das Gleichgewicht war schwer. Ich wollte offen bleiben und gleichzeitig geschützt. Diese Spannung begleitete mich ständig. Meine Arbeit blieb der Anker. Ich schrieb weiter, intensiver, schneller. Texte entstanden aus Beobachtung und Betroffenheit. Ich wollte Wirkung erzielen, Diskussionen anstoßen, Bewusstsein schaffen. Ich wusste, dass Worte Konsequenzen haben. Ich nahm sie in Kauf. Schweigen war für mich keine Option. Lieber riskieren als verstummen. Dabei wurde mir klar, dass Haltung nicht statisch ist. Sie entwickelt sich, reagiert, verändert sich. Ich erlaubte mir zu lernen, auch öffentlich. Das machte mich angreifbar, aber es hielt mich ehrlich. Ich war nicht an Perfektion interessiert, sondern an Wahrheit, auch wenn sie unbequem war. Ruhm war für mich kein Ziel. Er war ein Zustand, der Möglichkeiten eröffnete und Gefahren barg. Ich versuchte ihn zu nutzen, ohne mich von ihm formen zu lassen. Das gelang nicht immer, aber ich blieb mir bewusst, warum ich angefangen hatte. Nicht für Applaus, sondern für Ausdruck. Provokation war nie Selbstzweck. Sie war Reaktion auf eine Welt, die weghört, wenn man leise spricht. Ich wollte, dass meine Musik etwas bewegt, dass sie Fragen stellt, dass sie nicht glatt ist. In dieser Phase wurde klar, wie schmal der Grat ist zwischen Wirkung und Verzerrung. Ich ging ihn weiter, entschlossen, auch wenn der Boden unter meinen Füßen unruhiger wurde. Mit der steigenden Bekanntheit verdichteten sich die Konflikte um mich herum. Grenzen verschwammen. Öffentlichkeit, Privates und Geschäftliches ließen sich kaum noch trennen. Ich bewegte mich in Räumen, in denen Loyalität gefordert wurde, aber selten eindeutig war. Missverständnisse eskalierten schnell, Reaktionen wurden härter, die Geduld kürzer. Ich merkte, wie der Ton rauer wurde, auch in mir. Auseinandersetzungen mit der Polizei, Anklagen und Gerichtsverfahren traten in mein Leben und blieben. Plötzlich stand nicht mehr nur meine Musik im Fokus, sondern mein Verhalten, meine Worte, meine Vergangenheit. Songs wurden als Beweise gelesen, Interviews als Geständnisse. Kunst und Realität vermischten sich auf eine Weise, die mir die Kontrolle entzog. Ich fühlte mich beobachtet, bewertet, vorverurteilt. Der öffentliche Druck war enorm. Manche sahen in mir das Symbol eines ungerechten Systems, andere den Beweis für dessen Notwendigkeit. Ich stand zwischen diesen Deutungen und fand kaum Raum, meine eigene Sicht zu erklären. Das Vertrauen in Institutionen war ohnehin brüchig. Jetzt zerfiel es weiter. Ich reagierte emotional, manchmal impulsiv, nicht weil ich provozieren wollte, sondern weil ich mich verteidigen musste, so fühlte es sich zumindest an. Als ich ins Gefängnis kam, änderte sich der Rhythmus abrupt. Stillstand ersetzte Bewegung. Lärm wich einer schweren, kontrollierten Stille. Die Zeit dehnte sich. Ich war abgeschnitten von Bühne und Öffentlichkeit, aber nicht von mir selbst. Ich schrieb viel. Texte, Briefe, Gedanken. Schreiben wurde zu Struktur, zu Halt. Ich dachte nach über Entscheidungen, über Verantwortung, über den Preis von Sichtbarkeit. Die Haft schärfte meinen Blick. Machtverhältnisse wurden greifbar. Regeln, die wenig Raum für Zwischentöne lassen. Ich sah, wie schnell Menschen reduziert werden, auf Aktenzeichen, auf Urteile, auf Etiketten. Diese Erfahrung verstärkte meine Wut, aber auch meine Klarheit. Ich wusste, dass ich nicht leiser werden würde. Aber ich begann zu verstehen, dass Lautstärke allein nicht schützt. Gleichzeitig veränderte sich mein innerer Kompass. Loyalität gewann an Bedeutung, Vertrauen wurde knapper. Ich begann stärker in Kategorien von wir und sie zu denken. Diese Verschiebung war nicht geplant, sie geschah. Aus Verletzung, aus dem Gefühl, angegriffen zu sein. Ich nahm mir vor, meine Geschichte zurückzuholen, nicht sie mir nehmen zu lassen. Als ich das Gefängnis verließ, war ich nicht derselbe. Ich war fokussierter, härter, ungeduldiger. Ich wollte arbeiten, liefern, beweisen. Zeit erschien mir kostbar. Die juristischen Auseinandersetzungen waren nicht vorbei. Sie begleiteten mich weiter. Jede Bewegung stand unter Beobachtung. Jede Aussage konnte Folgen haben. Freiheit fühlte sich relativ an. Diese Phase veränderte Ton und Haltung meiner Musik nachhaltig. Ich war direkter, schärfer, kompromissloser. Nicht aus Kalkül, sondern aus einem inneren Drang heraus, mich zu behaupten. Kunst blieb Ausdruck, aber sie wurde auch Schutzschild. Konflikte, Prozesse und Gefängnis waren keine Episode. Sie wurden Teil meines Weges. Und sie bereiteten den Boden für eine Zeit, in der alles schneller, lauter und gefährlicher werden sollte. Death Row Records bot mir Freiheit und Schutz. Zumindest fühlte es sich so an. Ein Vertrag, Ressourcen, Studiozeit. Vor allem aber das Versprechen, dass meine Stimme nicht gebremst würde. Ich war entschlossen, diese Chance zu nutzen. Nicht vorsichtig, sondern konsequent. Ich arbeitete rastlos. Tage und Nächte verschwammen. Songs entstanden schnell, oft aus einem inneren Druck heraus. Ich hatte das Gefühl, Zeit aufholen zu müssen. Alles, was sich angestaut hatte, musste raus. Wut, Loyalität, Zweifel, Stolz. Meine Texte wurden direkter, härter, persönlicher. Ich sprach aus, was ich empfand, ohne Filter. Diese Offenheit brachte Energie und Risiken. Death Row war ein Ort klarer Fronten. Loyalität war keine Floskel, sondern Erwartung. Konflikte wurden nicht moderiert, sondern verstärkt. Öffentlichkeit war Teil der Strategie. Provokation erzeugte Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit Macht. Ich bewegte mich in einem Kreis, der Sicherheit versprach, aber Eskalation begünstigte. Die Grenzen zwischen künstlerischem Ausdruck und realer Bedrohung begannen zu verschwimmen. Gleichzeitig blieb meine andere Seite präsent. Neben aggressiven Stücken schrieb ich nachdenkliche, verletzliche Texte. Ich reflektierte über Beziehungen, über Verantwortung, über die Angst, missverstanden zu werden. Diese Stücke waren mir wichtig. Sie zeigten, dass ich mehr war als das Bild, das man von mir zeichnete. Doch sie gingen im Lärm oft unter. Die Öffentlichkeit hörte vor allem die Zuspitzung. Die mediale Aufmerksamkeit nahm weiter zu. Interviews wurden zu Schlagzeilen, Aussagen zu Symbolen. Ich fühlte mich angegriffen und reagierte, manchmal schneller als gut war. Worte wurden zu Waffen, Reaktionen zu Bestätigungen. Der Druck ließ wenig Raum für Distanz. Alles geschah im Jetzt, unter Beobachtung mit Konsequenzen. Mein Sicherheitsbedürfnis wuchs, Vertrauen war knapp. Ich bewegte mich selten allein, plante Wege, achtete auf Details. Kreativität und Gefahr lagen nah beieinander. Jeder Erfolg erhöhte die Sichtbarkeit und damit das Risiko. Ich wusste das. Und doch trieb mich etwas an, weiterzumachen. Aufhören fühlte sich nicht wie eine Option an. Trotz allem blieb mein Anspruch bestehen. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte nicht nur provozieren, sondern benennen. Meine Musik sollte Zeugnis ablegen von einem Zustand, nicht nur Stimmung erzeugen. Doch die Dynamik des Umfelds war stark. Entscheidungen wurden unter Spannung getroffen. Fehler verziehen sich nicht. Diese Phase war eine Zuspitzung in jeder Hinsicht. Künstlerisch brachte sie enorme Wirkung hervor. Persönlich verengte sie die Handlungsspielräume. Das Tempo war hoch, die Lautstärke maximal. Ich bewegte mich vorwärts, getragen von Überzeugung und Energie, aber auch gefangen in einer Dynamik, die kaum bremsen kannte. Death Row war Katalysator und Beschleuniger. Für meine Stimme, für meinen Erfolg und für Konflikte. Ich stand im Zentrum dieser Kräfte, entschlossen, gehört zu werden. Unruhig, weil ich spürte, wie eng der Raum geworden war. Der Weg führte weiter, schnell und unnachgiebig, auf einen Punkt zu, an dem alles zusammenlaufen sollte. Mit der Zeit merkte ich, wie sich persönliche Spannungen in etwas Größeres verwandelten. Aus einzelnen Konflikten wurde eine Erzählung. Ost gegen West. Zwei Küsten, zwei Lager, zwei Identitäten. Was zunächst wie ein medialer Rahmen wirkte, begann mein reales Leben zu bestimmen. Worte wurden nicht mehr nur gehört, sie wurden zu Markierungen. Jede Zeile schien Stellung zu beziehen, selbst dann, wenn ich etwas anderes meinte. Ich spürte, wie Erwartungen wuchsen. Von mir wurde Klarheit verlangt, Parteinahme. Differenzierung interessierte kaum jemanden. Die Öffentlichkeit wollte einfache Geschichten. Helden und Gegner, Loyalität und Verrat. In diesem Klima war es schwer, Nuancen zu bewahren. Schweigen galt als Schwäche, Einordnung als Ausrede. Also sprach ich und oft zu schnell. Medien griffen meine Aussagen auf, verkürzten sie, setzten sie in neue Kontexte. Plötzlich stand ich für Dinge, die ich so nie gesagt hatte. Missverständnisse wurden zu Wahrheiten, Gerüchte zu Fakten. Ich fühlte mich angegriffen und reagierte defensiv, manchmal aggressiv. Nicht aus Kalkül, sondern aus dem Gefühl heraus, mich schützen zu müssen. Jede Reaktion schien die Spirale weiterzudrehen. Der Konflikt war nicht nur musikalisch. Er war emotional, wirtschaftlich, persönlich. Labels, Interessen, Egos mischten sich ein. Musik wurde zur Bühne für Machtfragen. Ich war mir bewusst, dass ich Teil dieser Dynamik war. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir der Raum zum Rückzug fehlte. Jeder Schritt zurück wurde interpretiert, jeder Zweifel ausgeschlachtet. Gleichzeitig trug ich Widersprüche in mir. Neben der Wut gab es Müdigkeit. Neben der Härte Zweifel. Ich schrieb weiterhin Texte, die verletzlich waren, nachdenklich, suchend. Doch sie fanden weniger Beachtung. Die lauten Töne dominierten, das Bild verfestigte sich. Und mit ihm die Erwartungen, die an mich gestellt wurden. Sicherheit wurde zum ständigen Thema. Ich achtete auf Wege, auf Gesichter, auf Stimmungen. Vertrauen war selten, Loyalität entscheidend. Begegnungen hatten Gewicht. Jede Bewegung konnte gelesen werden. Diese permanente Wachsamkeit erschöpfte mich, auch wenn ich es mir selten eingestand. Die Spannung war allgegenwärtig. Ich wusste, dass dieser Konflikt größer geworden war als ich selbst, dass er sich aus Erzählungen speiste, die niemand mehr kontrollierte. Und doch war ich darin gefangen. Meine Stimme hatte zur Eskalation beigetragen, auch wenn sie ursprünglich auf Aufklärung zielte. Diese Erkenntnis schmerzte. Aber sie änderte wenig an der Dynamik. Der East-West-Konflikt war kein einzelnes Ereignis. Er war ein Zustand. Ein Klima, in dem Missverständnisse gedeihen und Rückzug schwerfällt. Ich bewegte mich darin mit offenen Augen, aber ohne echten Ausweg. Die Musik trug meine Gedanken hinaus in die Welt, doch die Welt antwortete lauter, als ich ordnen konnte. Ich ahnte, dass diese Spannung nicht ewig tragbar war, dass sie sich entladen würde. Wann und wie, wusste ich nicht. Aber ich spürte, dass sich etwas zusammenzog, dass der Raum enger wurde. Und dass der nächste Schritt nicht mehr allein von Worten abhängen würde. Las Vegas fühlte sich in dieser Nacht überladen an. Zu viele Lichter, zu viele Menschen, zu viel Spannung in der Luft. Ich war dort wegen eines Boxkampfs, ein öffentliches Ereignis, viel Aufmerksamkeit, viele Emotionen. Solche Abende haben ihre eigene Dynamik. Energie schaukelt sich hoch, Grenzen verschwimmen schneller. Ich spürte die Unruhe, aber ich blendete sie aus. Ich hatte gelernt, mich durch solche Situationen zu bewegen. Nach dem Kampf kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung. Ein Moment, der in der Rückschau größer wirkt, als er sich damals anfühlte. Worte, Bewegungen, Blicke. Nichts, was ich nicht kannte. Und doch war da dieses Gefühl, dass sich etwas verhakt hatte. Ich dachte nicht lange darüber nach. In meinem Leben folgten auf Spannungen oft weitere Spannungen. Man gewöhnt sich daran, auch wenn man es nicht sollte. Wir verließen den Ort, stiegen ins Auto. Die Stadt zog an uns vorbei, Neon und Dunkelheit wechselten sich ab. Ich war müde, aber wach. Gespräche, Musik, dieses kurze Gefühl von Normalität. Dann geschah alles schnell. Schüsse, Lärm, Verwirrung. Ich verstand zunächst nicht, was passierte. Der Körper reagiert schneller als der Verstand. Schmerz, Druck, ein abruptes Ende der Bewegung. Die Zeit danach ist bruchstückhaft. Stimmen, Sirenen, grelles Licht, Krankenhaus, Menschen um mich herum, Gesichter, die ich kannte und solche, die ich nicht einordnen konnte. Ich dachte an vieles gleichzeitig. An meine Familie, an die Musik, an Dinge, die ungesagt geblieben waren. Ich schwankte zwischen Hoffnung und Erschöpfung. Zwischen dem Wunsch aufzustehen und dem Wissen, dass etwas Grundlegendes passiert war. Die Tage im Krankenhaus vergingen langsam. Informationen kamen und gingen, oft widersprüchlich. Draußen wurde gesprochen, spekuliert, gedeutet. Drinnen war es still. Ich war bei mir. Der Körper kämpfte, der Geist ebenso. Ich dachte über Entscheidungen nach, über Wege. über die Geschwindigkeit, mit der alles gelaufen war. Nicht mit Reue im klassischen Sinn, eher mit dem Wunsch nach Klarheit. Ich wusste, dass mein Leben öffentlich war, dass jede Bewegung gelesen wurde, doch in diesen Momenten war davon wenig übrig. Es ging um Atmen, um Halten, um Loslassen. Die Welt draußen rückte in die Ferne. Das, was zählte, war nah und einfach, Leben oder nicht. Dazwischen gab es keinen Raum für Inszenierung. Als mein Leben endete, war das kein großes Finale. Es war ein Abbruch. Ein Schnitt, der Fragen offen ließ. Ich starb im Jahr 1996. Zu früh, sagten viele. Zu konsequent, sagten andere. Die Umstände wurden untersucht, diskutiert, nie vollständig geklärt. Das Unfertige blieb. Las Vegas wurde zum Symbol dieser Nacht. Für Eskalation. Für ein Klima, das sich aufgebaut hatte. Für die Grenzen von Worten, wenn sie die Realität nicht mehr einholen können. Ich war Teil dieser Geschichte. Nicht als Opfer allein, nicht als Täter einer Erzählung, sondern als Mensch in einem Geflecht aus Entscheidungen, Dynamiken und Erwartungen. Diese letzte Nacht war kein Zufall. Sie war Ergebnis eines Weges, eines Tempos, einer Spannung, die lange gewachsen war. Was blieb, war Stille und die Frage, was anders hätte sein können. Als mein Leben endete, hörte meine Stimme nicht auf. Sie veränderte nur ihren Ort. Plötzlich sprach ich nicht mehr aus dem Jetzt, sondern aus der Erinnerung. Aus Songs, Texten, Interviews. Menschen hörten genauer hin als zuvor. Zeilen, die im Lärm untergegangen waren, wurden neu gelesen. Bedeutungen verschoben sich. Worte bekamen Gewicht, das sie zu Lebzeiten nicht immer tragen durften. Ich wurde zu einer Projektionsfläche. Für Wut, für Hoffnung, für Schuldzuweisungen. Manche machten aus mir ein Symbol, andere eine Warnung. Beides greift zu kurz. Ich war kein Heiliger und kein Dämon. Ich war ein Mensch mit Widersprüchen. Sensibel und aggressiv. Reflektiert und impulsiv. Diese Spannung machte mich aus und machte mich angreifbar. Mein Vermächtnis liegt nicht in Perfektion. Es liegt in Ehrlichkeit. Ich habe ausgesprochen, was viele fühlten, aber nicht formulieren konnten. Ich habe Verletzlichkeit gezeigt in einem Umfeld, das Härte verlangte. Ich habe Fehler gemacht, öffentlich und privat. Doch ich habe nie aufgehört zu suchen. Nach Gerechtigkeit, nach Sinn. Nach einem Ort, an dem Widersprüche nebeneinander existieren dürfen. Die Musik lebt weiter, weil sie nicht abgeschlossen ist. Sie stellt Fragen, statt Antworten zu liefern. Sie zwingt zum Hinsehen, nicht zum Wegschauen. Manche hören darin nur Wut. Andere hören Hoffnung. Beides ist richtig, denn beides war in mir. Ich habe nie behauptet, die Wahrheit zu besitzen. Ich habe nur meine Wahrheit erzählt, so ehrlich, wie ich konnte. Nach meinem Tod entstanden Mythen, Verschwörungstheorien, Überhöhungen. Das gehört zur Leerstelle, die bleibt, wenn etwas abrupt endet. Doch jenseits davon bleibt etwas Konkretes. Texte, die von Ungleichheit sprechen. Von Liebe, von Angst, von dem Wunsch, gesehen zu werden. Sie gehören nicht mehr mir. Sie gehören denen, die sich darin wiederfinden. Ich hoffe, dass man mich nicht auf Konflikte reduziert, nicht auf Gewalt, nicht auf Schlagzeilen. Mein Leben war mehr als sein Ende. Es bestand aus Lernen, Zweifeln, Hoffen. Aus Kunst als Überlebensstrategie. Aus dem Versuch, Menschlichkeit zu bewahren in einer Umgebung, die sie oft verwehrt. Wenn davon etwas bleibt, dann vielleicht diese Erkenntnis. Das Stimme zählt, auch wenn sie unbequem ist. Mein Weg war kurz, aber dicht. Er zeigt, wie schnell sich Dinge zuspitzen können, wenn Systeme, Erwartungen und persönliche Wunden aufeinandertreffen. Er zeigt aber auch, dass Ausdruck Kraft hat, dass Worte Räume öffnen können. Dass Schweigen keine Lösung ist, wenn Ungerechtigkeit Alltag ist. Ich hinterlasse kein geschlossenes Bild. Und das soll so sein. Mein Vermächtnis ist kein Denkmal, sondern ein Gespräch. Eines, das weitergeht. In Musik, in Diskussionen, in neuen Stimmen, die lauter sind, weil andere vor ihnen gesprochen haben. Wenn etwas bleibt, dann nicht mein Name, sondern die Erlaubnis, widersprüchlich zu sein. Und trotzdem gehört zu werden. Das war Histories, die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.